Ja, eigentlich war das unfair, oder? Ich habe ihn da in Versuchung gebracht, etwas zu kriegen, und dann habe ich mittendrin die Regeln geändert und ihn reingelegt. Da regt sich vielleicht bei den einen oder anderen der Gerechtigkeitssinn und ihr denkt, das ist aber unfair, mit so einem Kind darf man das doch nicht machen. Er war ja völlig hilflos, er kann ja gar nichts dafür. Er wusste, ich habe es ihm nicht vorhin gesagt, dass ich das so mache. Er konnte gar nichts, keine Wahl, die er treffen konnte, war richtig. Er war komplett chancenlos. Auf jeden Fall, egal was er macht, war falsch. Und das ist so eine traurige Situation, wenn man irgendwie von vornherein verloren hat. Und heute ist bei dem Thema heute ist so ein bisschen dieser Gedanke bei mir auch aufgekommen. Heute möchte ich die Reihe über das Vaterunser-Gebet beenden. Und zum Schluss kommt gerade dieser Teil des Gebets, der mir am meisten zu schaffen macht. Weil es mir dabei ein bisschen so vorkommt, als ob Gott mitten im Spiel die Regeln verändert hat. Also da ist, bisher läuft alles schön und gut und wir haben so ein Spiel, wo wir uns auskennen. Natürlich kann man ab und zu mal eine Fehlentscheidung machen. Aber dann kommt bei mir so der Gedanke auf, Mensch, hat Gott hier plötzlich die Regeln verändert? Aber der Reihe nach, lass uns mal anschauen, um was es geht, um welchen Satz. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In einem Bibelgesprächskreis, in dem ich mal war, hat eine junge Frau mal gesagt, ungefähr so, ich habe schon lange Schwierigkeiten, das Vaterunser zu beten, weil ich immer wieder über diesen Satz stolper, führt Gott uns in Versuchung. Warum soll ich bitten, dass er mich nicht in Versuchung bringt? Bedeutet das, dass Gott uns in der Regel in Versuchung bringt und nur wenn wir darum bitten, er es nicht tut? Und dann hat sie eben gesagt, wenn Gott tatsächlich so ist, dann habe ich große Schwierigkeiten mit so einem Gott, der mich mit Absicht in Versuchung führt. Und das sind Schwierigkeiten, die aufkommen, wenn man diesen Text liest. Führt Gott uns in Versuchung? Warum ist diese Bitte so formuliert? Was könnte gemeint sein? Vor ein paar Monaten habe ich hier euch gefragt, wenn jemand von euch eine Erklärung zu diesem Punkt hat, wäre ich sehr glücklich, weil ich einfach selber nicht weiter weiß. Und einige von euch haben mir ein paar Gedanken mitgegeben. Ich habe auch noch weiter recherchiert und einige Erklärungen gefunden. Zum Beispiel ist eine Erklärung, die Übersetzung ist falsch. Da steht nicht wirklich, führe uns in Versuchung, nicht in Versuchung, sondern da steht es irgendwie anders und wir haben das halt ins Deutsche so übersetzt. Ich habe nachgeschaut. Meine Griechischkenntnisse sind nicht wirklich besonders, aber mit einem Wörterbuch kann ich noch umgehen. Und leider ist es so, dass vom Griechischen eigentlich kein Spielraum ist. Da steht tatsächlich, führe uns nicht in Versuchung. Es gibt keine andere Übersetzung, die wir guten Gewissens nehmen könnten. Es steht so da. Ein anderes Argument wäre ja, vielleicht steht es so da, aber wir wissen ja nicht sicher, ob die Schriften, die wir heute haben, selbst die griechischen, noch die gleichen sind wie damals von der Zeit Jesu. Außerdem hat Jesus das ja in Aramäisch gesagt und es wurde dann übersetzt und in Griechisch aufgeschrieben. Vielleicht hat er es ja anders gesagt. Vielleicht haben wir die Überlieferung nicht mehr so, wie Jesus es wirklich gesagt hat. Auch dann bin ich ein bisschen nachgegangen und ich finde, es gibt Schriften vom Vaterunser, die datieren 90 nach Christus, also ungefähr 60 Jahre, nachdem er das gesagt hat, sind die ältesten Schriftstücke, die wir haben. Und von diesen ältesten Schriftstücken, zu den, die wir heute haben, ist keine Veränderung. Im Laufe von fast 2000 Jahren wurde dieser Text nicht verändert. Und es fällt mir schwer zu sagen, wenn das jetzt 2000 Jahre so Bestand hat, warum möchte ich jetzt behaupten, dass in den paar Jahren davor eine Veränderung war? Könnte natürlich sein, aber es ist schwer. Ein anderes Argument könnte auch sein, ja, Jesus hat das Vaterunser erzählt, bevor er am Kreuz gestorben ist. Also könnte das Vaterunser noch zum alten Bund gehören und ist überhaupt nicht gültig. Weil das, was Es ist nur gültig, was Jesus nach seinem Tod am Kreuz gemacht hat. Diese Erklärungen und noch ein paar andere finde ich sehr interessant. Aber bei all diesen Erklärungen habe ich so einen faden Beigeschmack. Es kommt mir so vor, ich weiß nicht, versteht ihr mich? Da gibt es so eine Stelle in der Bibel, die ich nicht verstehe. Die mir vielleicht sogar nicht passt. Und dann versuche ich, irgendwie sie zu entkräften. Versuche ich, ein Schlupfloch zu finden, um diese Stelle nicht ernst zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was Jesus von mir will. Ich glaube nämlich, dass Gottes Wort, so wie wir es haben, Gottes Wort ist. Und wenn das so dasteht, dann denke ich, sollten wir uns damit auseinandersetzen, auch wenn es uns nicht gefällt. Auch wenn wir es nicht verstehen. Und es ist eine Herausforderung und es ist nicht leicht. Und das bringt mich zu dieser Frage, kann ich Gottes Wort ernst nehmen? Kann ich Gott überhaupt verstehen? Wie ist es so mit dem Verständnis von Gott? Und da möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs einführen, beziehungsweise ich möchte mal testen, wie schlau ihr seid, mit einem kleinen Quiz. 2014 wurde ich operiert. Ich sage euch nicht, was oder warum. Und ihr dürft es jetzt gleich erraten, was bei mir passiert ist, warum ich operiert worden bin. Ich habe nämlich hier den Auszug vom Abschlussbericht des Chirurgen abgeschrieben. Und ich lese euch jetzt vor, was er an mir gemacht hat. Und ihr daraus dürft ihr schließen, was für eine Art OP das war. Es war nämlich eine laparoskopische Hernioplastik, Sigma-Extirpation links inguinal, isolierte Neurolyse genitofemoralis links und eine ausgedehnte laparoskopische Adhäsiolyse. Soll ich es nochmal lesen, dass ihr es genau... Wer weiß, was es war? Schilddrüse? Nein. Bandscheibe? Nein. Die Milz? Nein. Ja. Ihr kennt ja die Wörter nicht, das ist doch logisch. Eindeutig. Richtig. Sehr gut. Woher weißt du das? Geraten, oder? Ja, okay. Also, weil ich kann es nicht rauslesen. Es war ein Leistenbruch, ja. Den hatte ich vor 6 Jahren. Und als ich dann diesen Bericht gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, der kann nur einschreiben, was er will. Ich verstehe kein Wort. Kann man kaum verstehen. Die Wortwahl ist jedenfalls so, dass ich es nicht verstehe. Selbst oder eigentlich nur, wenn jemand, der sich da auskennt und mir die Wörter erklärt, dann kann ich es vielleicht einigermaßen nachvollziehen, was da passiert ist. Aber auch nicht wirklich ganz. Und weil ich einfach diese Sprache nicht verstehe. Es ist eine ganz andere Sprache. Und da kommt mir eben diese Geschichte, ihr könnt es euch denken mit dem Bild, aus 1. Mose 11 in den Kopf. Und die kam mir immer wieder in den Kopf, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt heute. Und in dieser Geschichte, da leben viele Menschen zusammen und die überlegen sich eines Tages, Mensch, lass uns doch Häuser bauen. Und sie tun sich zusammen und bauen Häuser und die schauen sich's an und sagen, wow, das haben wir gut hingekriegt. Dann treffen sie sich nochmal und sagen, Mensch, wir können so toll Häuser bauen, lass uns eine Stadt bauen. Und sie tun sich zusammen und bauen eine Stadt und sie schauen die Stadt an und sagen, wow, das haben wir richtig gut hingekriegt. Wir sind ja praktisch wie Gott. Alles, Gott hat zwar die Welt erschaffen, aber wir können auch Dinge erschaffen. Und wir können gute Dinge erschaffen. Wir sind praktisch genauso wie Gott. Lass uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel geht. Die Menschen, die wollten irgendwie zeigen, dass sie genauso Dinge erschaffen können wie Gott. Dass sie Gott durchschauen, dass sie Gott genau verstehen. Und dann bekommen sie einen Denkzettel von Gott. Gott, zu der Zeit gab es nur eine Sprache und Gott schickt diesen Menschen während des Baus von diesem Turm verschiedene Sprachen. Und plötzlich reden die untereinander verschiedene Sprache und mit der tollen Einheit ist es vorbei und sie können sich nicht mehr so gut miteinander kommunizieren, weil sie einfach andere Sprachen sprechen. Und selbst wenn man sich dann Mühe gibt, um die Sprache des anderen zu verstehen, es bleibt doch immer wieder was hängen, was man nicht richtig versteht. Es ist dann eine Fremdsprache. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Unabhängig davon, ob das genauso wirklich passiert ist oder ob es eine eine Beispielgeschichte in der Bibel ist, die Aussage ist trotzdem gleich. Wir Menschen, wir können Gott nicht gleich sein. Nicht komplett. Wir können Gott nicht komplett durchschauen. Wir können nicht verstehen, genau was Gott so macht. Wir können so manches, Häuser bauen, Städte bauen, so manches können wir wirklich. Wir können vieles nachvollziehen, was Gott so gemacht hat auf der Welt. Durch die Wissenschaft haben wir viel gelernt und viel verstanden, was Gott gemacht hat, aber nicht alles. Es wird immer eine Grenze geben, an die wir nicht vorbeikommen. Und deshalb wollte ich diese kurze Geschichte voranschieben, weil ich glaube, dass wir es nie schaffen werden, Gott zu verstehen, komplett. Jemand hat mir mal vor kurzem gesagt, Gott passt nicht in unseren Kopf. Und das ist auch gut so. Und das möchte ich, egal was ich jetzt gleich zu diesem Satz vom Vater Unser sage, meine Interpretation dazu oder was ich allgemein von Gott erzähle, diese Erkenntnis möchte ich immer voranstellen, wir werden Gott nicht ganz verstehen. Und es wird immer Bereiche geben, die uns ein Rätsel bleiben. Und ich weiß, es ist sehr frustrierend. Und vielleicht ist es unzufriedenstellend, weil wir natürlich gern verstehen. Aber das müssen wir im Blick haben. Wir werden nie Gott ganz verstehen können. Und auch wenn es frustrierend ist, und möchte ich euch doch darauf hinweisen, wenn ich jetzt gleich meine Art der Interpretation zu diesem Versuchungsvers weitergebe. Es ist nur ein Versuch, den ich mir zusammengeschustert habe. Und ob ich dadurch Gott verstehe, garantiert nicht. Und lasst uns es einfach im Blick haben. Aber jetzt, nach dieser langen Vorrede, möchte ich euch eben mein Verständnis zu dem heutigen Text ein bisschen darlegen. Und am Anfang steht ja diese Frage, versucht uns Gott, führt Gott uns in Versuchung. Es gibt eine Stelle im Jakobusbrief, 1 Vers 13, da steht, niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er führt niemanden in Versuchung. Da haben wir zwei Aussagen, die nicht zusammenpassen. Hier in diesem Vers in Jakobusbrief steht eindeutig, Gott führt nicht in Versuchung. Und in dieser Bitte im Vaterunser könnte man doch zu diesem Schluss kommen. Aber wenn ich die Bibel an vielen anderen Stellen lese, da komme ich doch immer wieder zu diesem Schluss. Und es ist eindeutig, Gott führt Menschen nicht in Versuchung. Ich finde keine Stelle in der Bibel, die das deutlich macht, wo Jesus das sagt. Es gibt Situationen, wo Menschen in Versuchung kommen, wo Gott ihnen dabei begegnet und ihnen hilft. Aber dass Gott in Versuchung führt. Wir haben die Stelle in die Geschichte von Jesus in der Wüste. Da kommt der Teufel und führt ihn in Versuchung. Nicht Gott. Gott führt nicht in Versuchung. Das ist meine Überzeugung. Und die Tradition der Schrift will uns auch warnen. Die Versuchung, die kommt nicht von Gott. Und wir sind ihr dadurch nicht ausgeliefert, nach dem Motto, du kannst eh nichts machen. Ich glaube nicht, dass Gott ein Spiel gemacht hat und zwischendrin die Regeln geändert hat und gesagt hat, Pech gehabt, ich führe euch in Versuchung und ihr habt keine Chance. Ihr werdet auf jeden Fall falsch entscheiden. Das glaube ich nicht. Es ist nicht so wie am Anfang, dass Gott sich ein Spiel ausgedacht hat. Und deshalb machen sich Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder Gedanken über diesen Text. Zum Beispiel der Papst Franziskus, der hat einen Vorschlag gemacht von ein paar Jahren, nämlich, dass wir diesen Text anders übersetzen und führe uns nicht in Versuchung. So heißt es in Deutsch und auch in Italienisch. Interessanterweise, in Portugiesisch steht da eben nicht, in der bekanntesten Übersetzung steht nicht, führe uns nicht in Versuchung, sondern da steht ungefähr so, lasst uns nicht in Versuchung geraten. Lasst uns nicht in Versuchung geraten. Und das ist auch das, was Papst Franziskus vorgeschlagen hat. Lasst uns das anders übersetzen und sagen, lass mich nicht in Versuchung geraten. Die jüdische Theologin Ruth Lapid, vielleicht kennen einige die, in Bibel-TV kommt die oft vor, die hat auch mal einen Vorschlag gemacht zum Vaterunser. Sie sagt, es müsste anders übersetzt werden, man müsste nämlich übersetzen, nicht führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns in der Versuchung. So müsste es heißen, weil Jesus kein Gott, kein Versucher ist. Er versucht nicht. Führe uns in der Versuchung. Sollten wir also die Bitte des Vaterunsers wenigstens gedanklich, innerlich anders übersetzen? Wie fühlt es sich an, wenn wir das sprechen? Führe uns in der Versuchung oder lass uns nicht in Versuchung geraten. Es fühlt sich auf jeden Fall weniger aggressiv an. Und ich bin ein bisschen mit dieser Formulierung umhergegangen, führe uns in der Versuchung, aber irgendwas stimmt da nicht für mich. Es ist nicht so kraftvoll und es ist auch nicht das, was da steht. Das ist eine Interpretation, auch wenn sie vielleicht nicht falsch ist. Sicherlich führt Gott uns in der Versuchung und sicherlich lässt Gott uns nicht in Versuchung geraten. Es ist theologisch nicht falsch, aber es steht nicht da. Und nur weil es mir nicht gefällt, eine andere Interpretation, das ist, wir regen uns auf über Rechtsanwälte, die Gesetze so verdrehen, dass es passt. Und dann machen wir vielleicht dasselbe mit Gottes Wort. Und ich weiß nicht. Führe mich in der Versuchung, lass mich nicht in Versuchung geraten. Diese Formulierung, und das ist jetzt ein bisschen schwer, die macht Gott kleiner aus meiner Sicht. Die macht so Gegensätze auf, als ob es zwei Pole gibt. Die Versuchung auf der einen Seite und Gott auf der anderen. Und das sind Gegenspieler, gut und böse. Und Gott führt uns in der Versuchung. Versteht ihr, was ich meine? Es sind zwei Pole. Und davon ist in dem Text nicht die Rede. Da steht nicht, dass es eine Versuchung, das Böse und Gottes Gute ist und dass Gott uns da hilft, dem zu widerstehen und Gott uns hilft gegen dieses Böse. Das steht so nicht da. Das macht Gott irgendwie ein bisschen kleiner oder beziehungsweise macht die Versuchung größer, als sie ist, weil sie dann plötzlich Gott gegenübersteht. Vielleicht verliert sie immer noch, aber sie steht Gott gegenüber. Deshalb glaube ich, dass es in diesem Abschnitt eben darum geht, zu bekennen, dass Gott in allen Bereichen dieser Welt anwesend ist, auch in der Versuchung. Die Bibel ist da eindeutig. Gott ist ein Herr auch der Versuchung. Und da können wir das zusammenbringen. Ich weiß, es ist sehr theoretisch, was ich hier rede. Unsere Überzeugung, dass Gott nicht in Versuchung führt und uns in der Versuchung Kraft gibt, aber auch die Überzeugung, dass Gott trotzdem Herr über die Versuchung ist. Er steht da drüber. Es gibt nichts, was geschieht, was nicht unter Gottes Macht ist. Auch die Versuchung nicht. Auch die ist Gott unterstellt. In dieser Formulierung, wenn wir darauf zurückkommen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist auch noch wichtig zu verstehen, das ist eine Bitte. Das ist keine Aussage, die uns erklären soll, irgendwas über Gott. Indem wir uns so Gedanken machen, ob Gott uns in Versuchung führt, dann nehmen wir eine Bitte und machen da draußen eine Aussage und beschäftigen uns mit der Aussage. Als ob Jesus hier uns etwas erklären wollte über das Wesen Gottes. Das ist nicht der Fall. Jesus hat dieses Gebet beigebracht als Bitte. Und wir missbrauchen das, drehen es um und fokussieren auf etwas, was in dem Punkt eigentlich nicht wesentlich und nicht wichtig ist. Wir fokussieren uns auf etwas, was uns vielleicht wehtut, was wir nicht genau verstehen. Und das, was Jesus uns damit sagen will, das ignorieren wir komplett. Und das finde ich traurig und schade. Führe mich nicht in Versuchung. Das ist deutlich, dass es nichts gibt, was außerhalb des Machtbereiches Gottes gibt. Auch nicht die Versuchung. Und so verstehe ich die Bitte des Vaterunsers in dreierlei Hinsicht. Einmal verstehe ich diese Bitte als ein Bekenntnis. Als ein Bekenntnis, du Gott, du umfasst alles. Es gibt nichts auf dieser Welt ohne dich. Nichts. So verstehe ich das als Bekenntnis. Ich verstehe es auch als Bitte. Weil nichts ohne dich ist, Gott, dann bewahr mich davor, was zu tun, was meiner Gemeinschaft mit dir widerspricht. Und als Ermutigung, weil ich weiß, dass keine Versuchung ohne Gott ist, dann weiß ich, dass ich mit Gott ihr widerstehen kann. Ich weiß, dass ich mit dieser Aussage nicht kläre, was denn jetzt die Übersetzung da genau bedeutet. Aber ich möchte einfach den Fokus auf was anderes legen. Dass wir uns nicht auf irgendwelche Wesensaussagen Gottes hier versteifen, sondern das, was Jesus uns damit in dieser Bitte beibringen wollte. Ich habe mich lang rumgeschlagen mit diesem Text und es ist nicht leicht zu sagen, gut, ich lasse es jetzt liegen. Ich verstehe es nicht ganz. Aber ich möchte mich auf das fokussieren, was Jesus da mir beibringen will. Und Jesus wollte da nicht beibringen, was das Wesen Gottes ist. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen frustrierend ist, weil ihr euch vielleicht erhofft habt, ja, jetzt gibt es den Lichtblitz und jetzt verstehen wir plötzlich genau, was das ist. Wir können der Versuchung widerstehen. Es ist machbar. Gott kann und will uns dabei unterstützen. Und auch wenn ich jetzt den größten Teil der Predigt damit mit dieser Frage und der Rolle von Gott mit der Versuchung eingenommen hat, möchte ich doch ein bisschen kurz darauf eingehen, wie wir uns mit Versuchung auseinandersetzen können. Was ist eigentlich Versuchung? Also wenn ich es im Internet eingebe, dann kommt raus, Versuchung ist Milka-Schokolade. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Was ist Versuchung? Wir können in Versuchung kommen, was zu tun, was wir eigentlich nicht wollen oder was wir eigentlich nicht sollten. Wir können jemanden in Versuchung führen oder auf die Probe stellen, indem wir ihn dazu verführen, was zu tun, was er nicht tun sollte. Und wir können einer Versuchung widerstehen oder uns nicht verleiten lassen, wenn wir genau nachdenken, dass diese Dinge, also Versuchung ist meistens eben ein Verführen in eine Richtung, in die wir eigentlich nicht gehen sollten. Nicht immer wollen, weil manchmal wollen wir tatsächlich der Versuchung nachgehen, aber wir sollten nicht. Mit anderen Worten, Versuchung ist eine Möglichkeit, etwas tun zu können, das im ersten Moment reizvoll ist, aber das unsere Beziehung zu jemandem oder zu uns selbst widerspricht oder zerstört oder kaputt macht oder in Frage stellt. Das ist Versuchung. Aber wie können wir Versuchung vermeiden? Es gibt in der Bibel viele Hinweise und Gedanken dazu. Ich habe angefangen, eine Liste zu machen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das passt nicht zeitlich in den Gottesdienst und es muss auch nicht sein. Ich möchte nur zwei Gedanken weitergeben, wie wir mit Versuchung umgehen können. Und das Erste, es gibt eine Geschichte von einem afrikanischen Stammesmann, der zu einem Missionar gekommen ist und ihm gesagt hat, Mensch, ich leide sehr unter der Versuchung, in meine alten Muster wieder zu verfallen, in meine alte Religion. Und er erzählt dem Missionar, ich fühle, als ob in mir ein Kampf ist zwischen zwei Hunden. Einen schwarzen und einen weißen Hund. Der Schwarze ist der Böse und der Weiße ist der Gute und die kämpfen miteinander. Und der Missionar fragt ihn dann, ja und welcher Hund gewinnt denn? Und der Afrikaner, der überlegt, macht sich Gedanken und er sagt, ja, es gewinnt derjenige, den ich füttere, der dadurch mehr Kraft hat. Versuchungen, die uns begegnen, die können uns in der verschiedensten Formen und Ausmaße begegnen. Ich habe mir überlegt, ob ich da einige Beispiele bringe, aber ich denke, ihr wisst, was alles an Versuchungen uns begegnen kann. Und es ist auch gleich. Ich glaube, dass wir Menschen einen freien Willen haben, zu entscheiden, ob wir diesem Verlangen nachgeben. Und ja, es ist tatsächlich oft eine Disziplinfrage. Aber es ist auch eine Frage, welchen Hund füttere ich? Welchen gebe ich Nahrung? Es ist keine leichte Sache. Es redet sich so leicht daher mit diesen Beispielen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Und es fängt bei kleinen Dingen an. Versuchungen sind schwer zu widerstehen. Und umso mehr brauchen wir einen Gott, der in der Versuchung ist, der über der Versuchung steht, der die Macht darüber hat, um uns daraus zu helfen. Und noch ein Gedanken, den ich weitergeben möchte, ist auch anhand einer Geschichte. Ein Gutsherr wollte mal einen neuen Kutscher einstellen. Und drei kommen und stellen sich vor. Und er fragt den ersten Kutscher: Wie nah kannst du an einen Graben fahren, ohne reinzufallen? Und der erste Kutscher sagt: Ich kann 20 Zentimeter an den Graben ranfahren, ohne reinzufallen. Erstaunlich. Dann kommt der zweite und der will natürlich besser sein als der erste und er sagt: Ich kann 10 Zentimeter an den Graben ranfahren, ohne reinzufallen. Und dann kommt der dritte und der Gutsherr fragt: Wie nah kannst du an den Graben fahren, ohne reinzufallen? Und dann sagt der dritte Kutscher: Allmächt, ich bleibe so weit weg wie möglich von dem Graben weg, dass ich nicht reinfahre. Ich bleibe da Meter weit weg. Ratet mal, welchen Kutscher er eingestellt hat. Die, die so nah wie möglich rangefahren sind, oder der, der so weit wie möglich weggeblieben ist? Es gibt viele Dinge, die uns in Versuchung bringen können. Und es kann eine Schokolade sein, eine harmlose, ein Glas Bier, eine bestimmte Website im Internet, eine Sendung im Fernseher. Aber wir müssen uns selbst da an der Nase packen, denn wir wissen oft ganz genau, was uns schadet und was uns versucht. Und trotzdem meiden wir es nicht. Und trotzdem meinen wir, wir können dem widerstehen, auch wenn wir so nah wie möglich dran gehen. Das schaffen wir schon. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir eben so wie dieser dritte Kutscher sagen: Ich muss da nicht hin. Ich muss es nicht provozieren. Ich muss der Versuchung nicht ins Maul schauen, um zu zeigen, wie gut ich widerstehen kann. Aber über all diesen Gedanken steht diese Aussage vom Vaterunser: Gott steht über allen und in allem. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir dürfen wissen, dass wir nicht allein sind. Dass er größer ist, dass er uns da helfen kann. Das Vaterunser, es waren jetzt 6 Predigten und ich habe nicht über alles gesprochen, erst recht nicht erschöpfend. Es gibt immer noch vieles, was man sich anschauen könnte. Allein wäre jetzt auch schon noch der Abschluss: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber ich möchte die Predigtreihe trotzdem abschließen. Wir können uns gern darüber unterhalten. Wir können uns gern damit beschäftigen. Und ich möchte euch auch ermutigen, euch damit zu beschäftigen. Aber eine Frage möchte ich noch mitgeben oder mitbedenken. Eine Frage, die mir mal ein paar Mal vorgekommen ist. Warum beten wir das Vaterunser überhaupt? Ist es überhaupt notwendig, dieses Gebet zu beten? Ist es nicht besser oder richtiger sogar oder einfacher, frei zu beten? Warum dieses Fertigprodukt, Vater unser? Warum müssen wir überhaupt Gott um etwas bitten? Gott weiß doch sowieso schon alles. Was tun wir Christen, indem wir das Vater unser beten? Ich habe einen schönen Satz gefunden von einem der Kirchenväter, Thomas von Aquin, und der sagt, stimmt nicht, er war kein Kirchenvater, aber er in der Tradition der Kirchenväter. Und er sagte: Wir müssen nicht unsere Bitten vor Gott ausbreiten, um ihm unsere Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen, sondern um uns klar zu werden, dass wir in diesen Dingen göttliche Hilfe anrufen müssen. Wir müssen nicht unsere Bitten vor Gott ausbreiten, um ihm unsere Bedürfnisse oder Wünsche mitzuteilen, sondern um uns klar zu werden, dass wir in diesen Dingen die göttliche Hilfe anrufen müssen. Es geht im Vaterunser und in jedem Bittgebet nicht darum, dass wir Gott etwas erklären oder etwas zeigen oder ihm sagen, was wir brauchen, weil er es nicht weiß. Darum geht es nicht. Gott weiß genau, was wir brauchen. Er ist allwissend. Aber es geht darum, dass wir uns klar machen und Gott klar machen: Wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht. Und du weißt genau, was uns beschäftigt und wir müssen uns dir unterordnen. Und indem wir dieses Gethsemane-Gebet von Jesus da aufnehmen und sagen: Mensch, dein Wille geschehe. Auch wenn wir es nicht verstehen manchmal. Es geht nicht darum, dass wir Gott um etwas zu bitten, wie ich jetzt einem anderen Menschen was bitte und vielleicht nicht weiß, wie er mir helfen kann. Weil Gott weiß es. Es geht auch nicht darum, dass ich Gott zu etwas bringen will, was er nicht möchte. Also indem ich ihn so lange nerve mit meinem Gebet, bis er es dann endlich tut. Darum geht es auch nicht. Ich denke, ein Bittgebet und das Vaterunser ist möglich, weil es uns Mut macht und es gibt uns Worte zu formulieren, was wir brauchen. Und es bringt unsere allerwichtigsten Anliegen vor Gott. In Worten, die wir nicht erstmal formulieren müssen, sondern in Worten, die Jesus uns gegeben hat. Wir stellen uns unter Gottes Führung. Und wir gehen in diesem Gebet davon aus, dass Gott weiß, was für uns gut ist. Und wir gehen in diesem Gebet, wenn wir das beten, davon aus, dass Gott es richtig machen wird. Auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen, warum manches so passiert. Und diesem Bitten gibt Gott selbst Raum. Er bleibt nicht ungerührt, wenn wir beten. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt unser Vater unser zum zigsten Mal beten, dass Jesus oben hockt und sagt, Mensch, habe ich schon gehört ein paar Mal. Das lässt Gott nicht ungerührt. Er hat uns lieb. Wenn meine Tochter zum 20. Mal sagt, sie möchte einen Pony, das ist vielleicht trotz doch noch so, dass ich sage, Mensch, warum sagt sie das immer wieder? Sie weiß doch, dass es nicht geht. Aber doch, es ist eine Beziehungssache. Ich freue mich, dass sie mit dieser Bitte zu mir kommt. Auch wenn ich es ihr nicht erfüllen will oder kann oder nicht die Möglichkeit dazu habe, freue ich mich trotzdem, dass sie zu mir kommt. Dass sie es nicht in sich reinfrisst. Dass sie nicht dran verzweifelt, sondern dass sie es aussagt. Und darum geht es im Vaterunser, dass wir unsere Bitten, unsere Gebete, unsere Anliegen auch aussagen. Nicht in uns reinfressen, dass wir diese Beziehung zu unserem Vater eingehen. Zum Abschluss eine kurze Geschichte, die ich ganz toll finde. Die Oma, die war arm, bettelarm sogar, und die hatte oft nur Kartoffelschalen, die sie irgendwo gefunden hat, die sie dann im Topf zu einer Suppe gemacht hat. Und jahrelang ging es so, dass sie kaum was hatte. Aber sie nahm das Schicksal ganz geduldig an. Und sie hat nicht geklagt und gejammert. Und eines Tages kam der neue Gemeindepfarrer zu Besuch. Und er sieht den Mangel und die Bedürftigkeit in allen Ecken des Hauses und sieht, Mensch, der geht's echt nicht gut, die ist arm. Und er fragt, dann hat sie keine Verwandtschaft oder Kinder, die ihr helfen könnte. Und sie sagt, ja, sie hat einen Sohn, der ist Arzt in Amerika. Und der Pfarrer, der sagt, Mensch, schreibt der denn gar nicht? Oder der könnte doch ein bisschen für sie tun, der könnte sie ein bisschen unterstützen. Doch, doch, sagt dann die alte Oma, er schreibt mir jeden Monat. Und jeden Monat schickt er mir auch ein buntes Bildchen mit. Mal rot, mal grün, mal blau. Und daraufhin zeigt sie einen Schuhkarton voll mit Dollarnoten, die der Sohn jeden Monat geschickt hat und diese schön ordentlich weggepackt hat. Die Frau, die war reich, aber sie hat es nicht gewusst. Sie hat es nicht eingesetzt. So geht es uns viel, oder so geht es vielen Christen. Wir schleppen uns mühsam, still vor uns hinklagend durch das Leben, haben nicht den Mut irgendwie zu einem festen Glauben und dabei haben wir das größte Geschenk Gottes bei uns schon da. Er hat es uns längst schon gegeben und wir setzen es oft nicht ein. Und so sehe ich das Vaterunser als so ein wunderbares Geschenk Gottes. Er sagt, da schau, es ist schon da. Nutzt es doch. Und wir haben es oft einfach nur da stehen, in unserem Schrank. Wir können es auswendig, wir können es abrattern. Aber die Bedeutung und das, was Gott uns damit schenkt, das geht so oft an uns vorbei, an mir auch. Wie oft bete ich dieses Gebet auswendig runter, weil ich es einfach auswendig gelernt habe. Und bedenke nicht dabei, was mir Gott damit geschenkt hat. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Wenn wir später auch noch das Vaterunser beten und wenn ihr noch ein paar Mal in diesem Leben vielleicht das Vaterunser betet, dass wir dieses Geschenk auch annehmen und einsetzen, was Jesus uns da gibt. So ein wunderbares Geschenk. Amen.